Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Eine gesellschaftliche Großbaustelle, nämlich die Gleichstellung von Frauen und Männern, kommt gleich doppelt auf die Agenda heute. Das Bundeskabinett hat heute eine Gleichstellungsstrategie beschlossen und die CDU-Spitze hat sich am frühen Morgen offenbar, es ist noch nicht offiziell bestätigt, offenbar durchgerungen, die Quote wagen zu wollen, die Frauenquote ab im nächsten Jahr 30%, ab 2025 dann 50% in den Parteigremien ab Kreisverband aufwärts. Ja, Dietjen, fangen wir damit mal an. Ist das eine Revolution oder ist das eine Selbstverständlichkeit?
Naja, ich würde sagen, es ist eine Evolution. Es ist eine Entwicklung, die sich seit langem abgezeichnet hat, dass die Partei erkannt hat, sie hat da ein massives Problem und sich immer mehr die Einsicht durchgerungen hat. Jetzt bei der CDU, bei der CSU haben wir das vorher auch erlebt, dass man eigentlich da wirklich nur weiterkommt, dass man die Ziele, über die man sich schnell verständigt, wir müssen Frauen fördern, wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen haben, dass man die nur dann erreicht, wenn man entsprechende Strukturen schafft, wenn man entsprechende Rechte und Verpflichtungen einräumt mit den Selbstverpflichtungen, auf die sich die Unionsparteien, auch die CDU lange verlassen haben, kommt man eben nicht weit genug. Man steht eben nach wie vor da, dass man sagen kann, wir hatten jetzt so lange die Kanzlerin, aber der Mitgliederanteil in der CDU hat sich nicht signifikant erhöht. Der war, als Angela Merkel Kanzlerin oder Vorsitzende wurde, lag der bei, glaube ich, etwa 24%. Jetzt liegt er bei 27%. Das ist bei weitem nicht das, was die Partei will und was sie auch braucht, wenn sie sich als breit aufgestellte Volkspartei erhalten will.
Aber es gibt natürlich auch heftige Kritik. Da gibt es zum Beispiel auch eine Frau in der CDU, die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrates, Frau Hamka. Die hat der Passauer Neuen Presse etwas gesagt, was sie so als Bild ganz schön fand. Sie fragt sich nämlich, ob es angesichts einer Bundeskanzlerin, einer EU-Kommissionspräsidentin, einer Parteivorsitzenden sowie 3 von 5 Spitzen der Bundesministerien in weiblicher Hand überhaupt diese Debatte brauche. Sie kennen die CDU ja gut, Herr Dietjen. Braucht sie trotz dieser ja nicht komplett uneindrucksvollen Aufzählung, braucht sie diese Debatte?
Naja, sie hat sie zunächst mal, denn man muss ja sehen, die Haltung, wir wollen keine Quoten, wir sind die Partei, die keine Quoten macht, wir schaffen das über Selbstverpflichtungen, kein Zwang. Das war ein Identitätsmerkmal für viele in der Partei, mit der sie sich abgegrenzt haben von Parteien wie den Grünen, wie der SPD, die über die Quoten agiert haben. Das war ja ein hoch auch emotional aufgeladenes Thema. Aber die Erkenntnis, dass man es zwar geschafft hat, da an der Spitze diese Frauen zu positionieren, dass das aber jetzt auch endet, Angela Merkel, die Ära Angela Merkel endet, die Partei, die sich noch vor 2 Jahren gerühmt hat, dass sie gesagt hat, wir sind die Ersten, die nicht nur eine weibliche Vorsitzende hatten, sondern auch den Übergang zu einer Nachfolgerin geschafft haben, das ist nun auch vorbei. Und der Nachnachfolger Angela Merkels wird, das können wir wohl vorhersagen, wird ein Mann sein.
Das steht fest, ja.
Das wissen wir. Und diese Erkenntnis, dass wenn die an ihre Basis schauen, dass sie sehen, wir haben da ein massives Problem, das ist über so viele Jahre jetzt erkannt, analysiert. Die wissen es. Sie sind nicht attraktiv genug. Sie wissen, bei der CDU wissen sie ja zum Beispiel auch, sie erreichen weibliche Wählerinnen. Der weibliche Wähleranteil der CDU, die ist im Moment, wie in der Gründungsphase übrigens, wieder bei weiblichen Wählern viel erfolgreicher als die Sozialdemokraten zum Beispiel. Da kriegen sie viel Zuspruch. Aber sie wissen, wir können das nur erhalten, wenn wir es schaffen. Wir haben auch Frauen in der Mitgliedschaft und die können dann auch Karriere machen.
Aber wie kommt das? Sie haben ja auch gerade jetzt in diesem ganzen Wettbewerb um den Vorsitz, diese 2 Runden, die es da jetzt gab, hin zur AKK und jetzt die neue, auch die Partei häufig vor Ort besucht bei Regionalkonferenzen. Ist das denn dann wirklich so ein Laden, der so männlich ist und sich so männlich anfühlt, dass Frauen, selbst wenn die da vielleicht mal den Weg reinmachen, dann schnell wieder umdrehen und sagen, nee, ist nicht meine Welt?
Ich glaube, man darf sich nichts vormachen, dass das Politik generell nach wie vor noch etwas ist, was man mit allem dem assoziieren kann, was man so jetzt sehr, sehr grob und vereinfachend so als männlich beschreiben kann. Das wissen wir. Übrigens, im Journalismus ist das auch nicht viel anders. Bundespressekonferenz, die Vereinigung der politischen Journalisten in Berlin, 1/3 Frauenanteil. Ja. Das geht ganz leicht nach oben, aber auch noch, immer noch, auch zahlenmäßig einfach von uns Männern dominiert.
Mir war auch ein bisschen unwohl, Herr Dietjen, als wir das heute skizziert haben in der Redaktionskonferenz und da klar war, also wir 2 Männer reden jetzt über das Thema, aber hinter der Scheibe grüßt die Redakteurin dieser Sendung, also nicht alle, die man hört.
Ja, und jetzt würden viele wieder sagen, aber seht ihr, am Mikrofon sitzen die 2 Jungs und unterhalten sich. Also diese Diskussion, das kennen wir, das wissen wir und das ist in dieser Partei jetzt auch angekommen. Ich glaube, wenn Sie gefragt haben, wie erlebt man diese Partei? Ja, schaut man sich um, Parteitag. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie das Verhältnis zwischen den Delegierten ist. Da ist das jedenfalls wahrscheinlich, würde ich mal aus dem Bauch raus sagen, ist die Frauenquote besser als in der Mitgliedschaft, weil die schon erkannt haben, in solche repräsentativen Funktionen schicken wir eben verstärkt auch Frauen. Bei den Regionalkonferenzen zum Beispiel, die gemacht haben, als es um die Nachfolge von Angela Merkel im Parteivorsitz ging, da hat man das nochmal sehr eindrücklich vor Augen gehabt, da dann diejenigen, die da hingehen aus der Mitgliedschaft, überwiegend Männer. Dann wird viel geschildert von Frauen, das Phänomen, wenn diese Partei, die nun weiß, das weiß da jeder, wir müssen Mitglieder werben, wir brauchen besonders junge Frauen. Wenn da eine junge Frau hinkommt, wird die mit offenen Armen empfangen, alle freuen sich, junge Frau, toll, wollen wir haben. Dann ist die ein paar Jahre Mitglied und dann geht es um den Aufstieg. Dann geht es darum, Parteitagsdelegierte, ja, das wird sie vielleicht noch, aber dann geht es um das erste Mandat. Wer wird aufgestellt im Kreis für das Landtagsmandat, für das Bundestagsmandat? Und dann fangen die richtig die Machtstrukturen, die gewachsenen Machtstrukturen an zu arbeiten und die sind dann männlich. Das erkennen diese Parteien und wissen und haben nun wirklich viel versucht mit Appellen, mit Selbstverpflichtungen und sie kommen nicht weiter und sehen, in dieser Wahlperiode sinkt der Frauenanteil in der CDU im Bundestag insgesamt und verantwortlich dafür, ganz besonders die Unionsfraktion, auf einen historischen Tiefstand. Über 80% der Abgeordneten der Union sind Männer, viel weniger als am Amtsantritt von Angela Merkel, man macht Rückschritte und das kann man keinem mehr erklären.
Gleichzeitig haben Sie ja gesagt, dass das eben auch für die Union lange ein politisches Merkmal war, dass Sie gesagt haben, wir gehen nicht diesen Weg der Quote, wir sind anders. Jetzt, also ich bin für die Quote, ich sage das mal vorweg, damit es nicht falsch klingt, aber ich frage mich, muss denn auch die Union, die CDU, eine Quote haben, wenn politische Wettbewerber da sind, SPD, Grüne, Linke, die sie haben? Oder führt das nicht auch letztendlich wieder zu einer größeren, im Prinzip sozusagen dem Treten auf dem gleichen Terrain?
Genau, das ist die Diskussion, die auch in der CDU geführt wird, die auch gesellschaftlich geführt wird. Gleichen sich diese Parteien immer mehr an? Gelingt es ihnen immer weniger, diese Alleinstellungsmerkmale zu halten, mit denen sie sich dann auch gegeneinander abgrenzen? Und das steht einem klar vor Augen, wie da die Erzählung von manchen sein wird. Wir haben uns von der Atomkraft verabschiedet, wir haben uns von der Wehrpflicht verabschiedet, dann haben wir die Flüchtlinge auch noch aufgenommen und grüne Politik gemacht und jetzt machen wir auch noch Frauenquote. Wo ist der Unterschied zu anderen? Schauen wir doch jetzt mal auf dieses interessante Rennen zwischen den drei männlichen Kandidaten, die sich da positionieren, wie die das halten. Ich würde mal vorhersagen, dass keiner von denen sich dezidiert positioniert gegen diese Frauenquote. Alle wissen, dass wenn sie diese Partei erfolgreich führen wollen, dann müssen sie da entschieden vorankommen, dann müssen sie die Frauen einbinden und sie müssen wirksame Instrumente finden, die Frauen zu fördern und auf andere Formen der Abgrenzung setzen. Aber in der Tat sozusagen im Markt der politischen Meinung, in der politischen Ökonomie, lässt das dann das Feld frei für eine Partei wie die AfD, die da dezidiert, konsequent eine andere Haltung vertritt, die auch vor dem Problem steht, Wähleranteil ganz, ganz überwiegend männlich, riesige Probleme, weibliche Wähler zu erreichen, riesige Probleme, Frauen in der Partei zu aktivieren, Bundestagsfraktion noch viel krasser, männlich dominiert. Wenn diese Partei wirklich als Volkspartei, was sie werden will, erfolgreich sein will, dann wird sie mit dem gleichen Problem konfrontiert werden. Die FDP auf eine andere Art und Weise als liberale Partei wird weiterhin sicherlich sehr konsequent auf das Prinzip der freiwilligen Selbstverpflichtung setzen, wird die Quote als Zwangsmaßnahme ablehnen. Also der politische Markt ist da, es gibt Alternativen.
Tja, wahrscheinlich ist das dann wirklich die Vollendung der Emanzipation, wenn auch die AfD die Frauenquote einführt. Aber das ist heute auf jeden Fall nicht der Fall. Stefan Detjen im Deutschlandfunk Kultur.